Eben war noch alles in Ordnung. Jesus war auf dem Esel unterwegs nach Jerusalem und alle waren begeistert von ihm. Alle haben gejubelt, es lief nach Plan. Die Jünger merkten, jetzt kommt der große Moment. Das Reich Gottes breitet sich aus, jetzt kommt die Veränderung. Es läuft richtig gut nach Plan. Und dann haben sie zusammen dieses besondere Fest, das Passafest, zusammen gefeiert. Und dann lesen wir von dem Abschnitt Jesus auf den Ölberg. Und diese Geschichte, die ist uns überliefert in Matthäus-Evangelium, im Lukas-Evangelium und im Markus-Evangelium. Und im Markus-Evangelium, bei allen ist es sehr ausführlich beschrieben. Und ich lese uns diesen Text aus Markus 14, Abvers 32 vor. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Und dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Jesus, der Sohn Gottes, geht bewusst an eine Stelle, um dort zu beten. Von wo kann man beten? Klar, von überall würden wir sagen. Und wenn jemand von überall beten könnte, dann besonders Jesus. Aber Jesus macht sich bewusst auf den Weg, zu einem Ort zu gehen, wo er beten möchte. Beim Ölberg. Ein Berg mit vielen Olivenbäumen, die damalige Quelle für das Olivenöl, was wichtig war für Medizin, für Lampe, für Reinigung, für ganz viele Dinge. Und dort am Fuß, dort stehen heute immer noch so ganz riesige, große Olivenbäume, ganz breit. Man sagt, die sind bis zu 900 Jahre alt, manche sagen sogar bis zu 1000 Jahre alt. Dort damals auch ein Ort, gerade nachts, wo kein Mensch ist. Was will man in so einem Olivenhain nachts machen? Wo Jesus vor den Blicken von anderen geschützt war, wo Ruhe war, wo Stille war. Vielleicht war es die Atmosphäre dieser alten Bäume schon damals. Und wir lesen ganz oft in der Bibel, dass Jesus ganz bewusst zu besonderen Stellen gegangen ist, in der Natur, in die Einsamkeit, auf einen Berg. Er zog sich zurück, um Ruhe für das Gebet zu haben, weil es ihm geholfen hat. Wir lesen in Lukas zum Beispiel im gleichen Abschnitt, das heißt, da verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Also auch hier wieder diese Gewohnheit, das war so ein Platz, wo er gerne war. Hast du in deinem Leben einen Ort, wo du besonders gerne betest? Ein Ort, der dir dabei hilft, zur Ruhe zu kommen, dich auszurichten? Oder denkst du, Zeitverschwendung. Ich könnte ja von zu Hause viel länger beten, anstatt da jetzt hinzufahren, um dann dort zu beten. Das ist weniger Gebetszeit. Man könnte sagen, das ist irgendwie, man kann von überall beten, aber wir merken an Jesus, ihm war das wichtig. Er hat es gelebt. Und dann lesen wir Vers 23, Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Das ist eine Besonderheit, diese drei, er hatte 12 Jünger, zu diesem Zeitpunkt waren nur noch 11, gerade so in seiner Gegenwart. Und die drei pickt er raus und die hat er schon an einer anderen Stelle einmal rausgepickt. Und vielleicht dachten die drei, jetzt kommt wieder etwas Großes, weil ein paar Kapitel davor lesen wir von dieser besonderen Geschichte, die auch so schwer einzuordnen ist. In Markus 9, da ist wieder diese Aufzählung, Petrus, Jakobus und Johannes, er führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein, und er wurde von ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden hell und sehr weiß, wie kein Bleicher auf der Erde so weiß machen kann. Und vielleicht dachten diese drei, Mensch, vielleicht passiert das nochmal. Die durften das damals auch nicht weitererzählen. Es war so ein ganz besonderer Moment, den sie da hatten mit Jesus. Vielleicht hofften sie, jetzt wird nochmal diese Herrlichkeit Jesus auf einmal so sichtbar vor ihren Augen. Eine Veränderung. Und es passierte etwas dort im Garten Gethsemane und wir lesen davon, aber es war anders. Vers 33. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter und warf sich zu Boden. Kein Lichtstrahl, sondern Dunkelheit. Nicht der Blick zum Himmel, sondern der Blick zum Boden. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Dunkelheit, Angst, was Schweres. Und Jesus hat so oft zu seinen Jüngern gesagt, wie zum Beispiel in Situationen, wo sie auf dem Boot waren, es war ein Sturm, habt keine Angst. Warum habt ihr Angst? Wo ist euer Glaube? Und jetzt lesen wir Jesus selber hatte Angst, da war Dunkelheit. Und er hat diesen Blick, Jesus hat gespürt, wie die Geschichte weitergeht, was vor ihm lag. Und an dieser Stelle, und ich glaube, deswegen ist es auch so ausführlich in den Evangelien überliefert, wird so deutlich diese menschliche Seite auch von Jesus. Dieses Geheimnis Jesus, der ganz Gott war und ganz Mensch. Und diese menschliche Dimension, dass die Angst, die Sorge, die Furcht, die sich bis ins Körperliche abspielt, merken wir. Jesus, ein Gott, der Angst hat. Und in dieser Angst spricht Jesus ein Gebet. Und wo Menschen in Krisen kommen, wo Menschen an Grenzen stoßen, da fangen Menschen oft an zu beten. Es gibt so einen Spruch, ich weiß nicht, wo der steht, aber der geht ungefähr so, wenn man in einem Flugzeug in 5000 Meter Höhe fliegt und dann fallen auf einmal die Maschinen aus und durch den Lautsprecher wird so in schlechter Qualität, wir werden jetzt notlanden müssen. Ab diesem Zeitpunkt gibt es keine Atheisten mehr in diesem Flugzeug. Und alle fangen an zu beten. Was für Gebete sprechen sie? Ich glaube, es gibt so zwei Arten, die dann so gesprochen werden. Das eine ist so dieser Hilfeschrei. Rette mich, Gott, hilf mir. Oder manche sind ein bisschen sozialer. Hilf uns, hol uns hier raus, lass uns heile landen. Oder lass mich aufwachen, das lass bitte es nur ein Traum sein. Oder lass mich den letzten Fallschirm bekommen. Also dieser Hilfeschrei, das sind die einen. Aber wenn man in 5000 Meter die Motoren ausfallen, dann hat man auch ein bisschen Zeit, bis man so runter segelt, habe ich gehört. Dann gibt es auch, wenn man mehr Zeit, so diese Verhandlungsgebete. Gott, wenn du mich aus dieser Situation hier rausholst, dann verändere ich mein Leben. Wenn ich das überlebe, dann gehe ich danach jeden Sonntag in die Kirche. Und ich arbeite sogar mit. Und alle zwei Wochen schmeiße ich auch einmal ein Kleingeld in die Kollekte. Und dann wird immer mehr draufgelegt oder so. Die Hoffnung, dass man es überlebt. Hilfeschreigebete, Verhandlungsgebete. Und ich will nichts dagegen sagen, die Bibel ist voller dieser zwei Arten von Gebeten. Die Psalmen sind voll, dieser Hilfeschrei. Und da sind so viele Gebete, gerade in diesem Gebetsbuch der Psalmen drin. Aber auch diese Verhandlungsgebete. Ich glaube, bei den Verhandlungsgebeten, wo man mit Gott versucht, so Deal zu machen, sollte man vorher nachdenken, was man da sagt und es dann auch einhalten. Lese ich so aus manchen Geschichten raus. Jesus betet aber in dieser Situation, in dieser Angst, eine andere Art von Gebet. Und darum soll es gehen. Vers 35. Er warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber, Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Alles ist dir möglich. Was traust du Gott zu? Wofür traust du dich konkret zu beten? Wie in der Meditation, wo manche sich vorstellen, zur Stille, zur Leere zu kommen oder sich auf einen Baum auszurichten, vielleicht ist es bei dir Gott. Und deine Hoffnung ist es, in diesem Gebet deinen Puls langsam zu senken. Oder es sind Gebete wie Gott, mach, dass morgen ein guter Tag wird oder gutes Wetter, was auch immer das heißt. Aber ein Gott, bei dem alles möglich ist, das ist ein Gott, der jede Beziehung, die kaputt gegangen ist, heilen kann, wo Hoffnung ist, wo Verletzungen geheilt werden, wo Wunden geheilt werden, wo Krankheit verschwindet, wo Hoffnung aufgegeben wurde, wo Gott neue Hoffnung, neue Wege schenken kann. Kraft, Wege zu gehen. Wenn wir daran glauben, dass Gott diese Welt erschaffen hat, diese Galaxie, was könnte dann für ihn unmöglich sein? Alles ist Gott möglich, aber was will er für uns möglich machen? Was willst du gerade? Wie ist das mit unserem Willen und unseren Entscheidungen? Und ich weiß, das ist ein Riesenthema. Ich will einen ganz kleinen Exkurs an dieser Stelle machen. Es gibt diesen Moment im Leben jedes Kindes, auf dem die Eltern gleichzeitig stolz und, wenn wir ehrlich sind, auch sehr verzweifelt reagieren. Es ist der Moment, wenn das Kind zum ersten Mal dieses mächtige, kurze Wort Nein sagt. Und zwar immer wieder. In der Entwicklungspsychologie betrachtet man das, ist es wohl Schätzungen so zwischen den 18 und 24 Lebensmonaten, begreift das Gehirn des Kindes immer mehr, ich bin ich und ich bin nicht du. Und das ist so, so sagt man so, die Geburtsstunde jetzt so des eigenen Willen, ein Meilenstein da drin. Das Problem ist nur, wenn wir als Eltern sagen, zieh deine Schuhe an, dann testet das Kind seine Superkraft und sagt nein. Und dann sagt man, hey, wir müssen los. Und das Kind sagt nein. Wir müssen jetzt wirklich die Schuhe anziehen, wir müssen jetzt wirklich los, nein. Solange die Kinder klein sind, kann man sie immer noch einfach so hochnehmen und schnappen und ohne Schuhe auch irgendwo hintragen. Aber Kinder werden mit der Zeit älter, größer und schwerer. Und als Eltern wird man auch schwächer mit der Zeit. Wir schenken unseren Kindern, also ich kann von mir sprechen, Bücher, die von Mut handeln, von Selbstbewusstsein. Wir lesen ihnen diese Geschichten vor. Aber insgesamt, yes. Ach, der Sound von Kindern, es gibt nichts Schöneres im Gottesdienst. Mein Bruder hat eine Tochter bekommen diese Woche. Ja, aber wir müssen beim Thema bleiben. Ein ganz großer Moment, eigentlich. Das ist so süß, so süß. Wir haben sie am Freitag besucht, 1,5 Stunden hingefahren, 5 Stunden und 1,5 Stunden wieder zurück. Aber es hat sich so gelohnt. Diese Hände. Und heute in der Gruppe gab es noch dieses neue Bild. Ach. Also, wir wünschen uns, dass unsere Kinder irgendwie mutig, selbstbewusst sind, einen eigenen Willen entwickeln. Und gleichzeitig wollen wir, dass dieser eigene Wille irgendwo dann auch so ein Ende hat. Oder dass die Entscheidungen, die selbst getroffen sind, dass sie so in unserem Sinne auch gut getroffen werden. Und es ist irgendwie so dieses Spannungsfeld, werde frei, aber eigentlich mach's so wie ich, also so wie ich es gerne gemacht hätte. Also ich habe es ja auch nicht ganz hingekriegt, aber du kannst meine Träume leben und meine Ideale jetzt verkörpern. Wir leben in einer Kultur, die uns ständig diese Botschaft zuspricht, in Serien, in Filmen, Motivationsringen, Social Media, follow your dreams, folge deinem Herzen. Tu, was du für richtig hältst, das, was sich richtig anfühlt. Aber wenn wir ehrlich werden, merken wir auch bei uns selber, der eigene Wille ist manchmal auch ziemlich widersprüchlich. Zum einen, ich will gesund leben, aber gleichzeitig will ich auch um 21.30 Uhr eine frische Pizza essen. Wir wollen tiefe Verbindungen zu anderen Menschen, aber gleichzeitig wollen wir uns alle Optionen offen halten und bloß keine Verpflichtungen eingehen, die uns irgendwie einschränken können. Wir wollen die Welt retten, ökologisch verantwortungsvoll sein, aber gleichzeitig dieser eine Flug in dieses Land, schon ein cooler Deal. Wie ist das? Unser Wille, das ist so komplex. Was wir wollen, was unsere Absichten sind, wie wir es leben. Und jetzt kommt irgendwie Gottes Wille noch dazu. Das macht das Ganze noch komplizierter. Wie ist das mit Gottes Willen? Welchen Willen hat er jetzt für unser Leben? Kann man allgemein sagen, Gottes Wille für unser Leben ist genau das Gegenteil von dem, was wir uns wünschen. Also der Moment, wo man sagt, Gott, dein Wille geschehe, dann hört man einen Ruf von Gott, geh als Missionar nach Grönland. Obwohl du vielleicht eine Frostbeule bist, obwohl du keinen Schnee magst, obwohl du noch nicht mal Robben süß findest und Angst vor Eisbären hast. Vielleicht hast du dich beruflich sogar spezialisiert für Grünanlagen. Und das Letzte, wohin du möchtest, ist in so eine kalte Region. Und manche haben diese Sorge ab dem Zeitpunkt, wie sie sagen, Gott, dein Wille geschehe, dass er genau das Gegenteil uns sagt oder von uns möchte, als was wir empfinden. Was ist Gottes Wille? Auch wieder so ein Riesenthema. Grundsätzlich kann man sagen, so steht es in Micha 6, Vers 8, dort heißt es, es wurde dir gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir erwarte. Das Rechte tun, nachsichtig sein mit anderen haben und bewusst den Weg mit deinem Gott gehen. Was ist Gottes Wille für unser Leben? Und ich glaube, die Bibel kann uns bei grundsätzlichen Fragen da schon sehr viel weiterhelfen. Da ist so viel drin, wo man nicht fragen muss, ob das Gottes Wille ist. Da gibt es Orientierung. Aber es hilft in den ganz konkreten Fragen, welchen Beruf ich wählen soll, welche Frau oder welchen Mann ich heiraten soll, in welche Stadt ich ziehen soll, was auch immer, wird es manchmal dünn. Und Gottes Wille zu erkennen in Phasen von Angst und in Schwierigkeiten, wo es nicht reicht, Gott segne mich, bitte lass es so weitergehen. So, wo man zweifelt, wo man Angst hat und nicht mehr weiter weiß, da wird es schwer. Und Jesus spricht in so einer Situation von Angst, in dem Ringen um Gottes Willen für sein Leben, dieses Gebet. Und ich lese uns das nochmal vor, Vers 35. Er warf sich zu Boden, bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber, Vater, sagt er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich glaube, ganz entscheidend in dem ist diese Ansprache, aber Vater, ein Vater, der einen liebt, der es gut mit einem meint. Und das irgendwie so ein Vertrauen, dass der Vater einen nichts Schlechtes will, auch wenn man manche Entscheidungen nicht verstehen kann. Und wer Kinder hat oder so kennt diese Phase, dass man manchmal Entscheidungen für Kinder trifft, wo die Kinder nicht begeistert davon sind, aber wo man weiß, ja, das ist gut für dich. Es gibt Kinder in gewissen Phasen, manche Kinder, ihr kennt vielleicht solche Kinder nicht oder so, die würden, wenn man ihnen die Wahl lassen würde, sich komplett jeden Tag nur von Eiscreme ernähren. Das wäre ihr Traum. Und wenn man als Eltern sagt, das machen wir nicht jeden Tag, das ist nicht gut, dann ist es nicht, weil wir ihnen irgendwas Schlechtes wollen, sondern weil wir da einen anderen Blick drauf haben. Und trotzdem verstehen manche Kinder das in dieser Phase nicht, warum das eine dumme Situation ist. Aber wo ein Vertrauen ist, und das lesen wir heraus in dieser Verbindung Jesus zu seinem Vater im Himmel, aber Vater, dieses Er meint es gut, auch in schwierigen Situationen, dann können wir in diesen Sorgen, in diesem Problem unsere Wünsche ihm sagen. Und auch den Wunsch äußern, ich möchte da nicht durch, ich möchte das so nicht erleben, gerade in Schmerz und Krankheit. Aber er sagt, dein Wille geschehe, er vertraut auf ihn. Der Mönch Anselm Grün schreibt in einer Lebenssituation einmal Folgendes. Als ich mit Nierenkrebs im Krankenhaus lag, habe ich die Bitte, dein Wille geschehe, nicht als bedrohlich empfunden. Ich habe natürlich darum gebetet, dass Gottes Wille meine Heilung bedeutet. Aber in der Bitte habe ich zugleich eine innere Freiheit gespürt. Ganz gleich, ob ich gesund werde oder ob der Krebs weitergeht. Ich vertraue darauf, dass Gottes Wille für mich gut ist. Was für Worte. Zurück zu Jesus auf dem Ölberg. Vers 37. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst, konntest nicht mal eine einzige Stunde wach bleiben. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Und Jesus ging weg und betete noch einmal dasselbe. Wir lesen irgendwie so, seine Jünger, die sind da, wo er sie braucht oder irgendwie ihre Unterstützung, da lassen sie ihn im Stich. Oder anders, seine Jünger, sie bereiten sich nicht vor auf das, was dort kommt. Sie schlafen ein, sie sind nicht bereit zu beten. Wir als Gemeinde, wir haben einen Gebetsdienst hier. Und immer nach dem Gottesdienst und gleich während wir mehrere Lieder zusammen singen, gibt es die Möglichkeit, nach hinten zu kommen. Und ich weiß, unser Gebetsteam, der schläft nicht ein, der ist wach. Also wenn ihr Gebet bräuchtet, die sind da, um mit euch zu beten. Jesus erlebte aber, dass sein Gebetsteam ihn in den Stich lässt, die nicht für ihn da waren. Aber er blieb im Gebet, weil er merkte, er brauchte das. Und dann, es klingt fast so, als wäre es eine Wiederholung, geht die Geschichte noch weiter ab Vers 40. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen und sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit, die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steh auf und lasst uns gehen. Der mich verrät, ist da. Jesus rannte nicht weg aus der Situation oder versteckte sich hinter einem Olivenbaum. Nein, er nahm diesen Auftrag Gottes für sein Leben an. Und in dieser Geschichte von Jesus, in dieser Szene, in diesem, wo er auf diesem Ölberg ist, da sehen wir keinen unnahbaren Superhelden. Wir sehen einen Gott, der zittert, einen Gott, der Angst hatte. Und das heißt, auch du bist nicht allein in der Dunkelheit. Wenn du heute hier sitzt und dich wie in dieser Szene in Gethsemane fühlst, wenn du Angst hast vor der Zukunft, wenn deine Gebete sich nur wie so Hilfeschreie anfühlen oder wenn du dich alleingelassen fühlst von allen um dich herum, schau auf diesen Jesus in dieser Geschichte. Wir haben einen Gott, der im Dreck lag, der weiß, wie sich Todesangst anfühlt. Er versteht dein Ich kann nicht mehr. Er ist der Gott, der mit dir zittert, damit du nicht alleine zittern musst. Und Gottes Wille, das ist nicht der leichteste Weg und es ist auch schwer zu fassen. Aber bei ihm, mit ihm zu gehen, heißt es, dieses wahre Leben weiter zu entdecken, mit ihm unterwegs zu sein. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Vielleicht, wenn du diese Geschichte hörst, fühlst du dich auch mehr so wie die Jünger. Du wolltest eigentlich mit Jesus unterwegs sein, du wolltest treu sein, du wolltest eigentlich alles richtig machen, aber du warst einfach müde. Du hast keine Kraft mehr gehabt. Da war nichts mehr übrig. Dann hör genau hin, was Jesus zu seinen Jüngern sagt und lass es für dich zusprechen. Er verurteilt sie nicht. Er sagt, steh auf und lasst uns gehen. Er lässt seine Jünger dort nicht liegen, er nimmt sie mit. Trotz ihrer Schwäche, trotz ihres Schlafes. Und Gott lässt uns auch nicht liegen da, wo wir sind. Er ist bei uns, er geht mit uns und er ist bei dir. Und aus diesem Bild heraus, dass er ein guter Vater ist, er meint es gut mit dir. Und wo wir das immer mehr entdecken in unserem Leben und dem Vertrauen, was wir über ihn lesen, das, was wir in Gebeten aussprechen, über ihn hören von anderen, das kann uns Kraft geben, hoffnungsvoll zu sagen, dein Wille geschehe in meinem Leben. Amen.